Brände, die ganz am Anfang des Lebens vorkommen, sind sicherlich auf Fehler zurückzuführen, die beim Transport, bei der Installation, bei der Inbetriebnahme gemacht werden. Also Fehler, die eigentlich wirklich vermeidbar sind.
Grundsätzlich kann man sagen, dass die Sicherheit eines Batteriespeichers nicht per se von der Zellchemie abhängt. Man kann mit beiden Zellchemie-Varianten sichere Speicher bauen. Es kommt immer auf das Gesamtkonzept an. Wichtig ist, frühzeitig einen potenziellen Defekt zu erkennen.
Das ist eben die wichtige Aufgabe des BMS, dass abgeschalten wird, sobald sich das Batteriesystem aus dem Betriebsfenster herausbewegt.
Guten Tag und herzlich willkommen zum PV Magazine Podcast. Ich bin Cornelia Lichner, Redakteurin von PV Magazine. Batterie- bzw. Akkubrände treten immer häufiger auf. Das liegt in erster Linie daran, dass es immer mehr Akkus gibt, sei es in Handys, Werkzeugen, Haushaltsgeräten, Elektrofahrzeugen oder eben auch in Heimspeichern. Diesen Anstieg kann man in den Nachrichten verfolgen. Und je größer die Batteriekapazität und die Energiedichte ist, desto größer fällt im Problemfall der Schaden aus, wenn die Energie bei einem Brand schlagartig abgegeben wird. Und deshalb müssen größere Akkus auch höheren Sicherheitsanforderungen genügen. In diesem Podcast wollen wir über die Ursachen von Batteriebränden sprechen und diskutieren, welche Techniken und Methoden Hersteller von stationären Batteriespeichern, also von Batteriespeichern für Photovoltaikanlagen, einsetzen können und einsetzen sollten, um das Brandrisiko zu minimieren. Mein Ziel ist es dabei nicht, Sie davon abzuhalten, sich einen Batteriespeicher zu kaufen, denn keine Frage, Kunden lieben Heimspeicher. Die Vorteile für den Haushalt und sogar für unser Energiesystem sind unbestreitbar. Aber je normaler die Technik wird, desto eher kann es passieren, dass sich auch unsichere Systeme ausbreiten, dass Hersteller vielleicht nicht richtig testen, preisgünstige Komponenten einbauen oder dass Kunden sogar selbst anfangen zu basteln. Und das kann dann brandgefährlich werden. Ich möchte Sie daher für die Risiken sensibilisieren und Sie anregen, sich mit den Sicherheitsmerkmalen vertraut zu machen. Und dafür möchte ich heute mit René Merdon und Peter Bachmann sprechen. René Merdon ist seit 2014 Leiter Produktmanagement für Batteriespeicher bei SolarWatt und er arbeitet bereits seit 2001 im Unternehmen. Er ist verantwortlich für das Speicherportfolio und auch für die Features, die den Speicher zu einem wichtigen Bestandteil bei der Sektorenkopplung machen, also für die Verknüpfung des Speichers mit den verschiedenen Anwendungen. Und dafür arbeitet er eng mit Peter Bachmann zusammen. Er ist seit 2012 bei SolarWatt und verantwortlich für die Bereiche Digitalisierung, Marketing und Produktmanagement. Peter Bachmann nutzt auch selbst privat seit vielen Jahren die ganze Breite der SolarWatt-Produkte, die PV-Anlage, Batteriespeicher, Energiemanagement bis hin zur Wallbox und Wärmepumpe und immer eine schöne Zahl erreicht eine Autarkie von mehr als 60%. Hallo Herr Merdon, hallo Herr Bachmann.
Hallo Frau Lichter.
Hallo Frau Lichner.
Dieser Podcast wird unterstützt von SolarWatt, Hersteller und Anbieter von solaren Komplettlösungen. Das Unternehmen ermöglicht Eigenheim- und Gewerbebesitzern die Eigenversorgung mit Solarstrom, nachhaltiger Wärme und Elektromobilität in einem ganzheitlichen System. Als Vision des Unternehmens nennt SolarWatt, Begleiter für Menschen sein zu wollen, die sich mit sauberer Energie versorgen möchten. Seit über 30 Jahren produziert, forscht und entwickelt das Unternehmen in Deutschland. Wir bei PV Magazine greifen ja Brände von Batteriespeichern auf und berichten darüber. Und uns sind in den letzten 3 Jahren ungefähr 20 Fälle, also knapp 20 Fälle von brennenden Heimspeichern bekannt geworden. Also selbst wenn wir annehmen, dass nicht jeder Brand in einer Feuerwehrmeldung mündet und nicht jede Feuerwehrmeldung in einem Medienbericht, scheint die Zahl nach wie vor niedrig zu sein. Denn es gibt ja bereits über 1 Million Heimspeicher. Andererseits sind Heimspeicher noch jung. Die frühesten Modelle mit Lithium-Ionen-Technologie, auch von SolarWatt, sind jetzt vielleicht 8 Jahre alt ungefähr. Glauben Sie, dass wir künftig noch mehr Brände von älteren Speichern sehen werden, Herr Merdon?
Also Brände von Batteriespeichern sind in den nächsten Jahren nicht komplett auszuschließen. Das heißt, wir werden immer wieder mal Vorfälle sehen. Das liegt einfach auch an der Tatsache, dass es ein technisch komplexes System ist, wo es keine 100%ige Sicherheit gibt. Ich glaube aber, dass die prozentuale Anzahl der Brände nicht steigen wird, sondern dass es vielleicht einen absoluten Anteil, eine absolute Steigerung in den Zahlen zu sehen ist, weil einfach, Sie haben es schon anmoderiert, extrem eine sehr hohe Zubaurate in den Speicherbereich auch zu verzeichnen ist. Speicher werden immer sicherer und je mehr Hersteller sich an die entsprechenden technischen Möglichkeiten geben, Speicher auch sicher zu bauen, umso weniger werden wir von diesen Vorfällen auch in der Zeitung lesen müssen.
Bei elektrischen Geräten ist es ja oft so, dass das Brandrisiko ganz am Anfang des Lebens und ganz am Ende erhöht ist. Was könnten die Ursachen für einen Brand ganz am Anfang des Lebens sein?
Brände, die ganz am Anfang des Lebens vorkommen könnten, sind sicherlich auf Fehler zurückzuführen, die gegebenenfalls bei der beim Transport, bei der Installation, bei der Inbetriebnahme gemacht werden. Also Fehler, die eigentlich wirklich vermeidbar sind. Frühausfälle, die wirklich aus dem Inneren der Technik kommen, sind in der Frühphase, glaube ich, eher selten.
Wenn zum Beispiel ein Transportschaden zum Brand führen kann, wie können die Hersteller dafür sorgen, dass sowas nicht passiert? Ich meine, die Zellen, die Batteriezellen kommen ja oft aus China übers Meer. Da kann ja auf dem Weg schon eine ganze Menge passieren.
Also da greifen schon die Dinge, die unter anderem in dem sehr wichtigen Dokument, was seit 2014 verfügbar ist, nämlich dem Sicherheitsleitfaden für Lithium-Ionen-Heimspeicher, benannt sind, dass man wirklich von Beginn an bei der Produktkonzeption, schon bei der Auswahl der Zelle richtig hinschaut, dass man dort entsprechend auf Hersteller und Produkte zurückgreift, die zum einen durch einen hohen Automatisierungsgrad sicher gebaut sind und von der Qualitätssicherung bei der Zellherstellung schon ja einen Vorteil mitbringen, darüber hinaus natürlich von der Weiterverarbeitung der Zellen dann zum Batteriemodul, dass hier entsprechende Dinge eingehalten werden, die quasi auch Schädigungen schon beim Transport verhindern, bis hin natürlich auch zu dem zu den vorgeschriebenen Transporttests, dass auch Zellen beziehungsweise Batteriepacks dann auch auf mögliche Vorkommnisse, die beim Transport passieren können, getestet sind, sodass man schon Fehler, die in diesem sozusagen Lebensbereich des Batteriemoduls entstehen, und dass man die ausschließen kann.
Und wie sieht es am Ende des Lebens aus? Was führt dazu, dass am Ende des Lebens eines Batteriespeichers womöglich das Brandrisiko erhöht ist?
Da geht es vor allem um die Überwachung des Batteriesystems über den Lebenszyklus hinweg. Da ist es eben sehr wichtig, dass die Batterie wirklich immer in dem Betriebsfenster betrieben wird, was für die Lithiumzellen und für das Batteriemodul vorgegeben und auch wichtig ist einzuhalten, um wirklich das Batterieleben bis zu dem Lebensende in einem sicheren Bereich zu halten und dann auch natürlich die Überwachung des sogenannten SOH, State of Health, um auch den Moment zu erkennen, wo man das Batteriesystem dann wirklich aus Sicherheitsgründen auch abschalten sollte, weil eben bestimmte Parameter die Anzeichen dafür zeigen, dass das Lebensende erreichbar ist, zum Beispiel der Innenwiderstand der Batteriezelle.
Zum Ende des Lebens oder beziehungsweise wenn man Zellen nicht richtig behandelt, also wenn man sie außerhalb des Betriebsfensters betreibt, ja, wenn man sie zu stark auflädt, zu stark entlädt, dann passieren ja so Sachen, dass innerhalb der Zelle sogenannte Dendriten wachsen und dann kommt es zu Kurzschlüssen, ja?
Genau, das ist einer der Fehler, die passieren können, wenn das Batteriesystem nicht innerhalb des richtigen Betriebsfensters betrieben wird. Korrekt.
Aber Sie würden sagen, sowas kann man komplett vermeiden, wenn man eine ordentliche Überwachung macht und den Batteriespeicher nur in den Grenzen betreibt.
Genau, dass diese Dendriten wachsen innerhalb des Betriebes, kann man dadurch verhindern, das ist richtig. Warum es dann trotzdem gegebenenfalls zu Fehlern in der Zelle kommt im Laufe des Lebens, um das möglichst zu vermeiden, ist eben der Punkt, den ich am Anfang gesagt habe, auch sehr wichtig, dass man bei den Prozessen der Batterieherstellung der Komponenten innerhalb der Zelle auf Hersteller setzt, die sozusagen in hochautomatisierten Produktionsprozess haben, wo die wichtigen Parameter wie die Gleichmäßigkeit der Kathodenbeschichtung oder die Dinge, die eben in der Zelle eingebaut sind, die einzelnen Komponenten, dass die eben wirklich mit einem hohen Qualitätsstandard und Gleichmäßigkeit aus der Produktion kommen und damit auch zu sicheren Produkten führen.
Brände von Batterien sind ja immer recht spektakulär. Ja, im Internet sieht man da auch Videos, wo dann mit einmal so eine Zelle halt explodiert. Aber die werden ja dann oft also zum Kurzschluss gebracht, sagen wir mal, beispielsweise mit einem Nagel oder mit irgendwelchen massiven Einwirkungen, was ja normalerweise bei einem Batteriespeicher, der jetzt im Keller steht, stationär eingebaut ist, nicht der Fall sein sollte. Also man würde den ja nicht mit einer Nagelpistole beschießen oder sowas. Wie läuft ein Batteriebrand in der Realität ab, also in der Einbausituation?
Also genau diese Tests, um vielleicht darauf erstmal einzugehen, die macht man natürlich genau, um das Verhalten zu provozieren und auch zu prüfen, wie die Auswirkungen sind, wenn eben dann doch mal so ein Fall auftritt, der eben in allermeisten Fällen verhindert werden kann durch die Maßnahmen, die wir jetzt schon besprochen haben und verhindert werden sollten natürlich auch, aber letztendlich es eben doch noch keine hundertprozentige Sicherheit gibt. Und deswegen macht man diese Tests, indem man eine Batteriezelle im Batteriemodul bewusst überlädt oder mechanisch schädigt, um genau diese Situation hervorzubringen, dass die Zelle in diesen sogenannten Thermal Runaway geht. Und dann schaut man sich an, wie eben das Komplettsystem reagiert. Und dann ist es eben wichtig, dass man das wirklich auch testet, um zu sehen, ob man mit den Sicherheitsmaßnahmen, die man über die geschilderten Maßnahmen hinaus eben auch mechanisch meistens dann ergreifen kann und sollte, dass dann die Schädigungen, die in der Umgebung des installierten Speichers passieren, möglichst gering sind. Also insbesondere, wenn man diesen Test nach der IEC 62619 durchführt, wo eben diese Tests auch beschrieben sind, die man dann macht, und als Bestehenskriterium auch formuliert ist, dass diese Tests so enden sollen, dass möglichst kein Feuer aus dem Speichersystem austritt, keine Explosion stattfindet, dann muss man das halt durch mechanische Maßnahmen ergreifen, durch Schottbleche, durch ein massives Gehäuse, durch Ventile für Überdruck und so weiter, sodass mit diesem Paket an Sicherheitsmaßnahmen dann der Schaden halt möglichst gering gehalten wird, der quasi in der installierten Umgebung passiert.
Ja, Sie hatten ja jetzt schon ein paar Sicherheitsmerkmale angesprochen, auch schon Tests angesprochen. Ich würde einfach ganz gerne mal die einzelnen Sicherheitsmaßnahmen, die einzelnen Sicherheitsstufen durchgehen, vielleicht anhand Ihres Speichers. Sie haben ja den SolarWatt Battery Flex am Markt. Mhm. Und dafür kooperieren Sie ja mit BMW bei der Herstellung. Heißt das, dass jetzt in Ihrem Batteriespeicher die gleichen Zellen verbaut sind, die auch in einem elektrischen BMW durch die Gegend fahren? Vielleicht können wir Herrn Bachmann da bei der Gelegenheit zu Wort kommen lassen.
In der Tat, also die Zellen, die bei uns in der Battery Flex zum Einsatz kommen, die werden auch bei bestimmten batterieelektrischen Fahrzeugen der BMW-Gruppe zum Einsatz kommen. Und daran sieht man auch schon ein Stück weit ein Teil des mehrstufigen Sicherheitskonzepts, was wir bei unserer Battery Flex abfahren. Und wir haben uns bewusst dazu entschieden, das Ganze mit BMW zu machen, weil BMW natürlich ganz vorne in der Kette schon bereits extrem hohe Qualitätsstandards einfach anlegt, im Sinne der Zellauswahl. BMW geht ja da noch viel, viel weiter und schaut sogar in den Rohstoffen, wo kommen die denn entsprechend her. Da ist neben Sicherheitsaspekten werden da auch solche Themen behandelt wie Herkunftsnachweise und das ist eben frei von Menschenrechtsverletzungen und Co. ist. Bei uns ist das natürlich auch relevant. Und das Schöne ist eben, dass BMW die Zelle nochmal deutlich stärker stresst, um diese Qualitätskriterien abzuprüfen. Und dann geht es aber bei uns weiter. Also wir können uns eben über BMW darauf verlassen, dass die Zelle erstmal per se in Ordnung ist. Und das hat der Herr Merdon ja auch vorhin schon beschrieben, dass eben die Reinheit der Zelle, insbesondere auch der Produktionsprozess extrem wichtig ist, dass die Zelle per se funktioniert. Und dann greift aber unser mehrstufiges Sicherheitskonzept, dass wir dann eben neben der Zelle dann das gesamte Batteriemodul uns anschauen, dass das entsprechend abgesichert ist über Sicherung, Schütze und Co., dass dann aber auch das System als solches funktioniert, also mit dem gesamten Gehäuse. Und dann aber geht es natürlich dann auch noch weiter bis hin zu Transportvorschriften, Installationsvorschriften. Zum Beispiel dürfen auch nur Installateure unser System verbauen, die entsprechende Schulung bei uns durchlaufen sind, auch Testinstallationen absolviert haben, so dass eben das Gesamtpaket einfach passt und ein maximal sicheres Batteriesystem erzeugt wird.
Aber diese, also um nochmal bei den Zellen zu bleiben, die werden also von BMW hier in Deutschland produziert?
Also die Zelle als solches, die wird nicht durch BMW produziert, sondern die wurde durch Vorgaben der BMW-Gruppe von einem Auftragsfertiger produziert. Das sind oft natürlich auch asiatische Produzenten. BMW steckt da aber sehr, sehr tief in der Zellchemie-Definition mit drin, also auch in der Prozessdefinition, wie so eine Zelle als solches erzeugt wird. Und diese Zelle, die dann durch den Auftragsfertiger erzeugt wird, die kommt eben bei uns ins Batteriesystem, als auch eben in Elektrofahrzeuge von BMW.
Und welche Batteriezellchemie und welche Form wählt BMW da, beziehungsweise haben Sie da auch im System verbaut?
Genau, also die BMW-Gruppe nutzt unterschiedliche Zellchemien als auch unterschiedliche Zellformate. In unserem Fall jetzt bei der Battery Flex ist es eine NMC-Variante. Wir werden sicherlich über das Thema Zellchemien und die Auswirkungen auf die Sicherheit auch nochmal zum Sprechen kommen. In unserem Fall ist es aber NMC und sind sogenannte Hardcase-Zellen.
Die Hardcase ist so diese prismatische Zelle, die so fest in so einem Metallkasten eingebaut ist, ja?
Genau, also es gibt im Prinzip drei verschiedene Grundformate an Zellen. Das sind die sogenannten Rundzellen, das sind die Pouchzellen, das sind so eher solche Packs und das sind eben diese Hardcase-Zellen, die dann einfach wie so ein Block im Prinzip aussehen. Und es kristallisiert sich so ein bisschen raus, dass die Rundzellen und die Hardcase-Zellen so ein bisschen die dominanten Zelltypen werden. Und in unserem Fall sind es jetzt im Moment die Hardcase-Zellen, kann aber auch in der Zukunft nochmal ein anderes Zellformat sein.
Wie groß ist so eine Zelle?
Ich würde es mal so beschreiben, im Prinzip wie so ein halber Milchkarton. So kann man sich das vorstellen von der Größe her.
Sie haben sich für NMC-Zellen entschieden. Viele Hersteller gehen ja aktuell auf Lithium-Eisenphosphat, gerade auch bei stationären Batteriespeichern. Am Anfang hieß es immer, naja, wenn man halt Automobilzellen benutzt, dann wird es ja da eine deutliche Preissenkung geben. Aktuell hört man, dass Eisenphosphat-Batteriespeicher günstiger sind, also dass deswegen viele Hersteller darauf wechseln. Gibt es noch andere Gründe, warum man die eine oder die andere Zellchemie hier bevorzugen sollte oder könnte?
Also was sich so ein bisschen am Markt abzeichnet, dass es eine Relevanz für beide Zellchemien gibt. Es gibt ja darüber hinaus sogar noch weitere, aber NMC und LFP sind so die dominanten Zellchemien. Grundsätzlich kann man vielleicht auch erstmal sagen, dass die Sicherheit eines Batteriespeichers nicht per se von der Zellchemie abhängt, ne? Sondern man kann mit beiden Zellchemie-Varianten sichere Speicher bauen, sondern es kommt immer auf das Gesamtkonzept davon hängt das ab. Und das Entscheidende ist eben, dass man direkt, wie am Anfang auch schon erwähnt, tief in dem Zellherstellungsprozess im Prinzip involviert ist, weil Sie haben ja vorhin das Thema Dendriden auch angesprochen. Das ist ja, die können ja dadurch entstehen, dass entsprechende Verunreinigungen einfach in der Zelle sozusagen reinkommen. Und einer der kritischsten Herstellungsprozesse ist im Prinzip die Erstellung des Kathodenmaterials und darüber wird ja auch genau diese Zellchemie NMC oder LFP sozusagen definiert. Und das heißt, je tiefer man in dem Prozess steht und je höher die Reinheit der Herstellung der Zelle ist, umso wichtiger ist es erstmal mit der sozusagen die Sicherheit der Zelle per se. Und dann muss natürlich da um die Zelle das entsprechende weitere Sicherheitskonzept dann entsprechend stimmen. Und man kann sowohl mit LFP als auch NMC-Zellen sehr sichere Zellen einfach herstellen. Und man sieht es ja auch, Sie haben es ja vorhin angesprochen, es gibt leider die ca. 20 Vorfälle, wo es zu Speicherbränden in Deutschland gekommen ist. Und da kann man auch nicht sagen, dass die eine oder andere Zellchemie, sondern im Prinzip sind beide davon auch betroffen.
Ja, das ist ja leider eine Sache, die man in der Öffentlichkeit nicht so erfährt, ja, weil es für eine Zellchemie da jetzt gerade dahinter stand, weil die Hersteller, die da betroffen sind, natürlich aus verständlichen Gründen versuchen, das möglichst ja, nicht zu öffentlich werden zu lassen, ja, und auch oft es sehr lange dauert, bis tatsächlich die Ursache für den Batteriebrand jetzt festgestellt wurde, weil am Ende ist ja der Speicher zerstört und dann kann man oft nicht genau sagen, woran es denn jetzt im Detail lag, ja.
Ja, also das können, oder wir können natürlich auch nicht für andere Hersteller sprechen, das ist nicht unsere Aufgabe, sondern unsere Aufgabe ist, dass wir um unseren eigenen Speicher kümmern und ein maximal sicheres Konzept herstellen. Wir können allerdings ein bisschen Rückschlüsse ziehen, wenn, also wir bekommen natürlich auch teilweise die Bilder zu sehen, wir stehen mit Installateuren in Kontakt, wo man dann noch die eine oder andere Information bekommt, und Fakt ist einfach, wir haben die Bilder uns auch angeschaut und es kann eben ein NMC oder auch ein LFP-Speicher kann leider zu Brennen und so weiter sorgen. Und weil es geht ja ein bisschen durch die Presse, wo es heißt, LFP kann nicht brennen, ne, sondern das kann nur NMC. Das ist Unfug, das ist wissenschaftlich und technisch nicht nachweisbar. Also da gibt es keinen, es kommt eher auf das Gesamtkonzept, wie gesagt, drauf an, dass das Ganze funktioniert. Und leider war ja auch gerade einer der letzten Vorfälle, wo ein ganzes Haus dann leider gebrannt hat oder eine Explosion hat, war leider auch ein LFP-Speicher. Und insofern, wie gesagt, das hängt nicht von der Zellchemie ab, sondern es hängt von dem Gesamtsystem ab.
Ich würde ergänzend zu den Ausführungen von Peter Bachmann nochmal zu Ihrer Frage ein Stück zurückkommen. Wir sehen im Markt die Entwicklung, dass inzwischen der Heimspeichermarkt so groß geworden ist, dass die Zellhersteller sich durchaus inzwischen bei den Produkten auch differenzieren und Zellprodukte, also Zellen herstellen, die für Automotive besser geeignet sind, und Zellen herstellen, die auch für den stationären Anwendungsfall besser geeignet sind. Das sind ja schon unterschiedliche Betriebsarten, Betriebsweisen, wie dann die Batterien betrieben werden, und eine Spezialisierung für das eine oder andere macht, wenn der Markt groß genug ist, ja durchaus Sinn. Das war vor einigen Jahren vielleicht noch etwas anders. Sie haben es erwähnt, ne? Dass insbesondere im Automotive-Bereich die Zellherstellung, dass der Innovator für weitere Entwicklung und natürlich auch für Preis, für die Preis-Lernkurve gewesen ist. Das gilt ja auch nach wie vor. Allerdings ist der Heimspeicherbereich inzwischen auch so groß, dass daran sicher ein separater Produktions- und Herstellermarkt entwickelt, und die Hersteller, die sich halt darauf konzentrieren, vorrangig auf LFP setzen, wo es aber eher eben darum geht, die richtigen elektrischen Eigenschaften für diesen Betrieb im stationären Bereich in die Zelle zu implementieren, wo es darum geht, auch Kostensenkungspotenziale für die Zukunft besser zu heben, und wo es vielleicht auch um das Thema kritische Materialien geht. Und das sind schon einige Gründe, warum LFP in der Zukunft wahrscheinlich im Heimspeichermarkt eher dominiert. Und trotzdem gilt, sichere Speicher kann man mit dem einen wie mit der anderen Zellchemie bauen.
Ja, muss man ja auch. Ich meine, auch Elektroautos müssen ja sicher sein. Die sollten ja auch nicht einfach anfangen, irgendwo in der Garage zu brennen. Und die werden ja im Zweifel viel stärker gestresst, ja, die Batterien, die in so einem Elektroauto mitfahren, als die, die im Keller stehen, ja. Wenn wir jetzt sagen, die Batteriezelle ist sicher hergestellt worden und sie ist bei mir zu Hause angekommen, und jetzt könnte es aber trotzdem natürlich passieren, dass sich eine Batteriezelle erhitzt, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht gibt es ja doch einen Produktionsmangel. Was passiert dann im Sicherheitskonzept als nächstes, wenn jetzt so eine Batteriezelle heiß wird im Speicher?
Dann ist vor allem das BMS wichtig, ne, dass das die richtigen Parameter permanent trackt und dann auch entsprechend die Sicherheitsmaßnahmen, die durch das BMS ausgelöst werden können, quasi aktiviert werden. Also wenn Stromspannung, Temperatur, um mal die typischsten Parameter zu nennen, die mit dem BMS überwacht werden, wenn die feststellen, dass sich das Batteriemodul aus dem Betriebsfenster heraus bewegt, dann müssen die Sicherheitsmaßnahmen eben greifen, dass Relais abgeschalten werden, dass Sicherungen gegebenenfalls auslösen, dass natürlich Laden oder Entladen damit sofort gestoppt wird und somit versucht wird, die Zelle oder das Batteriemodul auch in dem Betriebsfenster zu halten und vor allem nicht in einen kritischen Zustand überführt werden, was eben passieren kann, wenn man die Dinge nicht tut, ne? Wenn man dann weiterlädt, oder entlädt, so dass ja, das ist eben die wichtige Aufgabe des BMS, dass diese permanente Überwachung genau auch dazu führt, dass das abgeschalten wird, sobald sich das Batteriesystem aus dem Betriebsfenster heraus bewegt.
Wie eng sind da die Toleranzen? Ich denke mir, dieser Thermal Runaway, der fängt ja dann erst wirklich bei sehr hohen Temperaturen an und die normale Betriebstemperatur liegt deutlich darunter, oder?
Ja, genau. Also üblicherweise sind stationäre Batteriespeicher bis zu etwa 50 Grad sozusagen dimensioniert. Das heißt nicht unbedingt, dass sie auch bis 50 Grad noch wirklich arbeiten, aber zumindest ist das Betriebsfenster bei den meisten Herstellern in einem Bereich zwischen durchaus minus 10, minus 20 Grad bis plus 40, plus 50 Grad angegeben. Natürlich sind an diesen genannten Rändern des kompletten Betriebsfensters keine normalen Lade- oder Entladebetriebszustände mehr zulässig, aber zumindest ist das System in diesem Temperaturfenster sicher, schaltet ab oder reduziert Leistung. Aber wenn wir von dem Thermal Runaway reden, dann haben wir ja Temperaturen, die auf jeden Fall jenseits der 100 Grad sind. Und insofern ist da schon natürlich eine große Differenz zwischen Betriebstemperatur und kritischem Zustand.
Und kann man die Erhitzung einer Zelle dann wirklich dadurch stoppen, dass man einfach aufhört zu laden und die Zelle abschaltet?
Also wenn das Batteriemanagementsystem richtig funktioniert und auf die Systemgrenzen eingestellt ist und innerhalb oder am Rande der Systemgrenzen abschaltet, dann kriegt man das eingefangen. Aber es gibt halt trotzdem Fälle, wo es passieren kann, wenn zu spät reagiert wird, wenn das System eben vielleicht nicht richtig dimensioniert oder richtig parametriert ist, nicht richtig eingestellt ist, und dann kann man es unter Umständen nicht mehr verhindern. Das ist ja genau in diesen wenigen Fällen, die wir am Markt gesehen haben, wo Batteriebrände passiert sind, vielleicht eine Ursache. Wir wissen es ja nicht genau, ob das die Ursache war in diesen Fällen, aber es ist eine mögliche Ursache, dass genau das dann nicht mehr passiert ist. Und dann müssen halt die nächsten Sicherheitsstufen in dem Gesamtsicherheitskonzept greifen.
Und die sind?
Ja, dann passiert, wenn das sozusagen der Thermal Runaway seinen Lauf nimmt und begonnen hat, dann wird durch die steigende Temperatur natürlich auch Gas entstehen, was sich ausdehnt innerhalb der Zelle. Und um dann zum Beispiel das Explosionsrisiko zu verhindern, haben die Zellen üblicherweise dann auch ein Sicherheitsventil und können dann Gas aus der Zelle herauslassen. Im nächsten Schritt natürlich auch das Batteriemodul an sich, um es halt auch mechanisch mit entsprechenden mechanisch sicher zu bauen und die Brandausbreitung außerhalb des Batteriemoduls zu verhindern, ist das unter Umständen auch sehr dicht zugebaut. Und auch das braucht dann ein Sicherheitsventil, wo das Gas abgeblasen werden kann, damit es eben nicht zur Explosion kommt. Beides ist bei dem Batterieflexmodulen natürlich auch so konzipiert. Also, und die Zellen, die wir da einsetzen, haben diese Ventile wie auch das Pack an sich.
Ich würde vielleicht nochmal ganz kurz was ergänzen. Sozusagen, wichtig ist ja sozusagen frühzeitig einen potenziellen Defekt zu erkennen. Und wir hatten ja vorhin ein bisschen über die verschiedenen Zellformate gesprochen. Und in unserem Fall sind es eben sogenannte Hardcase-Zellen. Und dann werden ja mehrere von diesen Hardcase-Zellen werden ja zu einem Submodul entsprechend zusammengepackt. Und es gibt dann eben Hersteller, die machen die Temperaturfüller, um diesen Thermal Runaway zu identifizieren, entweder nur auf dieser kompletten Pack-Ebene oder vielleicht sogar auf der Systemebene, um dann das entsprechende BMS überhaupt zu triggern, dass es denn hier irgendwo, sag ich mal, etwas reduzieren soll von der elektrischen Leistung. Wir gehen da aber tiefer, denn wir machen die Temperaturfühler sozusagen in das Submodul zwischen die Zellen bereits, damit wir einfach dort frühzeitig erkennen, weil es geht ja, die Zelle ist ja das erste Bauteil, was warm wird. Das heißt, je früher wir dort erkennen, okay, wir kommen irgendwo aus den Parametern raus, dann kann das sozusagen an die übergeordneten Sicherheitskriterien kann es dann weitergeleitet werden. Das heißt, wir haben eine irre Chance, das BMS entsprechend runterzufahren, sollte es zu dem Fall der Fälle kommen.
Und werden die Batteriezellen auch gekühlt innerhalb des Batteriepacks?
Also eine aktive Kühlung, so wie wir das bei den EVs sehen, haben wir in den stationären Bereichen nicht drin, weil da die Kühlung beim Auto ja auch notwendig ist für den sozusagen Normalbetrieb, weil ja viel größere Ströme entsprechend da fließen und dass die Kühlung sozusagen als Teil des Betriebes innerhalb des Betriebsfensters notwendig ist. Eine Kühlung, die dazu dienen sollte, um Zustände außerhalb des vorgegebenen Betriebsfensters wieder einzufangen, gibt es nicht.
Jetzt werden dann die einzelnen Batteriemodule gestapelt und elektrisch verbunden und obendrauf kommt dann dieses Batteriemanagementsystem und dann ist ja das Batteriespeichersystem sozusagen komplett. Das heißt aber, dass dieses einzelne Modul in sich sicher sein muss und dass dann noch sozusagen die elektronische Überwachung obendrauf kommt, ja?
Genau, also kleine Korrektur, bei uns ist das Batteriemanagementsystem beziehungsweise auch die komplette Leistungselektronik für den Battery Flex Speicher die unterste Komponente in unserem modularen stapelbaren Aufbau, aber ansonsten ist es genauso, wie Sie es beschrieben haben, und natürlich muss in dem Test beziehungsweise in der ganzen Konzeption des Batteriespeichers auch nicht nur verhindert werden, dass möglichst aus einem Batteriepack Feuer oder Explosionsgefahr hervorgeht oder von einem Batteriepack Feuer und Explosionsgefahr hervorgeht, sondern es muss auch verhindert werden, dass natürlich, sollte es so einen Vorfall geben, von dem einen Batteriemodul, dass es aufs nächste übergreift. Auch das ist sozusagen in der Gesamtkonzeption Teil des Sicherheits Konzeptes und auch das wird getestet eben in so einem Test, um in seinem sogenannten Propagationstest, um auch sich dieses Bild anzuschauen, kein Übergriff von einem Batteriemodul aufs nächste.
Was ist ein Propagationstest?
Der Propagationstest ist genau dieser Test, von dem wir jetzt schon mehrfach gesprochen haben, der durchgeführt wird, indem man eine Zelle in einem Batteriemodul ganz bewusst außerhalb des aus dem Betriebsfenster heraus zwingt, indem man es überlädt, schaut man sich in diesem Propagationstest, was natürlich wir führen das bei zertifizierten Laboren, bei sozusagen bei Dritten aus, nicht bei uns im eigenen Labor, davon abgesehen, dass das auch in entsprechendes Equipment erfordert, was man nicht unbedingt als Hersteller selbst da hat, weil das in entsprechenden sicheren Kammern mit entsprechender Messtechnik durchgeführt wird. Das ist der Propagationstest, der eben genau das nachweist, dass das System, auch wenn es in so einem Zustand kommt, den man eigentlich mit all den schon besprochenen Maßnahmen verhindern will, dass eben dann kein Feuer, keine Explosion aus dem einzelnen Pack oder auch aus dem Gesamtbatteriesystem hervorgeht und dass man diesen auch übrigens mehrfach wiederholen sollte, nämlich dreimal hintereinander ein positiv bestandener Test ist eigentlich das Kriterium, was wir als für unseren Maßstab ansetzen, um auch wirklich sicher zu gehen, dass genau das passiert oder eben besser gesagt nicht passiert.
Das heißt, der Test ist erfolgreich bestanden, wenn es nicht brennt und wenn nur Gas austritt.
Korrekt. Wenn es nicht brennt, nicht explodiert und sozusagen durch diese beschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, dass um insbesondere auch Explosionen zu verhindern, dass Gas austreten muss auch, dass nur das passiert, korrekt.
Kann man solchen Austritt von Gas, also im Zweifel auch mit einem Brandmelder zum Beispiel, feststellen? Oder sollte man Batteriespeicher grundsätzlich in gut belüfteten Räumen aufstellen?
Also die Installation von Brandmeldern, insbesondere sind das ja eher Gasmelder, die auf strömendes Gas reagieren, wenn eben Brand auch tatsächlich verhindert wird, so wie wir es gerade schon diskutiert haben, ist eine zusätzliche Maßnahme, um für diesen Fall natürlich die Bewohner des Gebäudes oder die Leute, die eben dort anwesend sind, wo diese Speicher installiert sind, gegebenenfalls zu warnen, wenn sowas doch passiert ist, und insofern zu begrüßen.
Gut belüftete Räume ist jetzt nicht unbedingt eine zwingende Voraussetzung, aber es macht natürlich viel Sinn, weil wir haben ja vorhin schon über das Thema Betriebsfenster und Temperaturfenster generell gesprochen, dass wir da irgendwo von minus 10 bis maximal 50 Grad sprechen. Und es gibt aber so eine Wohlfühltemperatur, um das vielleicht zu nennen, die liegt irgendwo so zwischen 20 und 25 Grad für so eine Batterie. Da ist sie einfach, ne, vom Wirkungsgrad her einfach gut. Und deswegen macht es wahrscheinlich wenig Sinn, so eine Batterie in einen Heizungsraum zu stellen. Ne? Wie gesagt, das Sicherungssystem würde greifen. Aber wenn man da einen besseren Raum hat, der eher um die 20 Grad ist, macht es für die Batterie einfach mehr Sinn.
Wir haben ja schon darüber gesprochen, trotz der Vorkehrungen kann es auch manchmal zum Brand kommen, in seltenen Fällen. Für Großspeicher gibt es ja inzwischen verschiedene Konzepte, auch um das Feuer zu löschen, wenn sowas passiert. Wäre sowas im Prinzip auch für einen Heimspeicher denkbar?
Wir wissen, dass es bei Großspeichern gibt es natürlich nochmal verschärfte Anforderungen, weil einfach die potenzielle Brandlast natürlich deutlich höher wäre. Und da gibt es sogenannte Systeme, wo innerhalb des Batteriespeichers über Aerosole und so weiter so selbstlöschende Gase sozusagen mit integriert werden. Das gibt es. Das wäre natürlich grundsätzlich wahrscheinlich auch für den kleinen Speicherbereich denkbar. Wir sind aber tatsächlich davon überzeugt, dass wenn man das Sicherheitskonzept so strikt, wie wir das unter anderem tun, eben auch mit Absicherung der gesamten Kette, auch mit den diversen Testverfahren und so weiter, dass es dann zu keinem Feuer und zu keiner Explosion kommen darf. Und insofern würde es nur den Preis treiben und insofern würden wir eher sagen, nein, es braucht es dann nicht, aber es kommt natürlich darauf an, wie man das Gesamtsystem strickt.
Kommen wir nochmal zu diesen digitalen Überwachungsmethoden. Ja, also da ist ja zum einen das Batteriemanagementsystem, das ja autonom funktionieren muss und was sozusagen die Batterie auch abschaltet, ohne dass dass jetzt der Nutzer da irgendwas tun muss im Falle. Es geht außerhalb, es kommt sozusagen zu einer unvorhergesehenen Erwärmung oder so. Aber trotzdem sollte natürlich dieses Batteriemanagementsystem auch dem Kunden Informationen zur Verfügung stellen, und zwar möglichst transparent zu der Frage, wie gesund oder ist eigentlich seine Batterie? Ja, wie hoch ist die Kapazität noch und entwickeln sich vielleicht Risiken, die so langsam problematisch werden könnten? Also kann man auf das Batteriemanagementsystem zugreifen, um diese Informationen zu bekommen? Oder alarmiert mich das Batteriemanagementsystem, wenn irgendwas passiert?
Also das Batteriemanagementsystem hat neben den besprochenen Sicherheitsfunktionen, die natürlich ohne Zugriff oder ohne Eingriff des Kunden automatisiert für sich passieren, natürlich auch die Möglichkeit, und das wird unter anderem bei uns ja auch in unserem Gesamtsystemansatz über den Energy Manager genutzt, dass es dem Kunden auch Informationen über seine Batterie zur Verfügung stellt. Von den sozusagen ganz einfach ordinären Dingen erstmal, die man erwartet, was gerade passiert, also der SOC des Speichers zum Beispiel und Energie und so weiter, Energieinhalt und so weiter. Das ist ohnehin auch sozusagen Teil, dass diese Informationen bereitgestellt werden. Und mit Blick auf die dieses Jahr im Sommer beschlossene neue europäische Batterieverordnung wird es auch zur Vorschrift werden und notwendig werden, dass auch Informationen zum Gesundheitszustand der Batterie dem Kunden zur Verfügung gestellt wird, also diesen sogenannten SOH, dass der auslesbar wird bzw. anzeigbar wird, dass der Kunde auch sieht, was das Batteriealter, der Gesundheitszustand der Batterie macht. Wir haben das bei uns im System implementiert, zwar bisher aber für den Kunden nicht ohnehin einsehbar. Da sind wir auch gerade dabei, das so zu implementieren, dass wir das auch dem Kunden anzeigen können, um da der neuen europäischen Batterieverordnung dann auch mit den Fristen, die es da drin gibt, Rechnung zu tragen. Aber ja, da wird mehr und mehr Transparenz auch für den Kunden zukünftig auch sozusagen per Vorschrift da sein, um da zu informieren. Aber wie gesagt, das hat immer nur einen informativen Charakter. Für die Sicherheit des Speichers an sich müssen da die Automatismen greifen, ohne dass der Kunde da irgendwie was zutun muss.
Na, ich hätte gedacht, der Kunde muss es ja insofern wissen, als dass er ja eigentlich den Batteriespeicher nicht mehr benutzen sollte, wenn der seine 80%-Grenze erreicht hat. Also für den Moment, wo er ihn außer Betrieb nehmen muss, muss er doch zumindest informiert darüber werden, dass jetzt sein Batteriespeicher sein Lebensende erreicht hat, oder?
Ja, also zumindest ist die Information, warum der Speicher dann irgendwann abgeschalten hat, natürlich dann besser erklärbar. Aber diese Abschaltung an sich, dass das Batteriesystem nicht mehr in Betrieb geht oder sich auch abschaltet, wenn ein Zustand erreicht wird, der einen sicheren Weiterbetrieb nicht mehr zulässt, der muss, wie ich schon gerade sagte, eben auch automatisiert passieren. Nur dass es dann unter Umständen für den Kunden im ersten Moment nicht transparent ist, warum der Speicher für den Kunden steht der Speicher dann im Fehler. Insofern ist das auch gut, dass diese Information transparent wird, dass er dann auch weiß, okay, mein Speicher ist jetzt nicht nur kaputt, sondern hat das Lebensende erreicht.
Okay, das heißt, der Batteriespeicher würde sich von selbst ausschalten, auch wenn der Kunde jetzt seine App nach, weiß ich nicht, 7, 8 Jahren nicht mehr ständig konsultiert und nachschaut, was Sache ist. Ja.
Genau, richtig.
Ich würde es, glaube ich, gerade nochmal sortieren wollen, weil meines Erachtens sind es zwei Paar Schuh sozusagen. Das eine ist, Frau Lichner, Sie haben ja gerade auf die 80% referenziert und ich nehme an, Sie meinen die 80%, die von vielen Herstellern sozusagen nach 10 Jahren Garantieablauf postuliert werden, also ne, dass eine restliche Kapazität von 80% ist. Das heißt ja nicht, dass der Speicher dann nicht mehr funktioniert, sondern der hat halt zu diesem Punkt degradiert, wie wir es ja auch von PV-Modulen kennen. Da ist natürlich der Wert ein anderer nach 30 Jahren und so weiter, aber die Speicherkapazität geht natürlich runter. Der Speicher ist natürlich dann weiter nutzbar. Das ist ja auch bei Elektroautos, ist ja genau das Gleiche. Die Autos verlieren über die Zeit einfach ein Stück weit Reichweite, weil eben die Batterie da runtergeht. Der zweite Teil ist aber, dass das Batteriemanagementsystem oder das Sicherheitskonzept natürlich dafür sorgen muss, dass immer in diesen Bereichen die Sicherheit der Batterie gewährleistet ist. Egal aber, ob die Restkapazität noch 100% ist, 90%, 80% oder 70%. Und das muss das BMS natürlich entsprechend absichern.
Aber ist es nicht auch eine Frage der Sicherheit, dass die Kapazität nicht zu weit runtergeht, weil die Kapazität sinkt ja, weil, sage ich mal, Widerstände im Inneren ansteigen im weitesten Sinne?
Genau, das ist richtig. Restkapazität ist ja eher synonym dafür, über den Zustand, den Gesundheitszustand der Batterie sozusagen Auskunft zu erhalten. Genau genommen muss eher Innenwiderstand und andere Parameter mit überwacht werden, um genau diesen Moment zu definieren, der dann auch zum Lebensende und damit zur Abschaltung führt. Also insofern ist das schon richtig, dass man das insofern voneinander trennen muss, dass das eine sozusagen Lebensdauer im Sinne von Garantieleistung ist und das andere tatsächlich Lebensende im Sinne von nicht mehr sicherer Weiterbetrieb möglich. Und das muss nicht zwingend diese 80% SOH sein, die häufig dafür genannt werden. Das ist richtig.
Aber was würden Sie sagen, so im Schnitt ist dann spätestens der Moment, wo man denkt, der Zeitpunkt ist gekommen? Liegt der bei 70%? Also ich meine, es kann natürlich auch sein, dass Innenwiderstände oder dass es Erhitzungen gibt, die schon oberhalb von 70% passieren. Aber ab wo würden Sie sagen, das macht keinen Sinn mehr mit dem Speicher?
Das muss jeder Hersteller selbst für seinen Speicher definieren, weil es eben dann von vielen Faktoren abhängt, von der Zelle, die da drin eingesetzt wird und von den entsprechenden Betriebsmodis, die für den Speicher zugelassen wurden. Da würde ich keine pauschale Aussage rausgeben.
Okay. Die meisten Hersteller überwachen ja den Betrieb der Batterie auch beim Kunden noch und manche binden ja auch ihre Garantiebedingungen daran, dass eine Verbindung zum Internet besteht. Bietet das nochmal zusätzliche Sicherheit? Also was kann der Hersteller bei sich noch feststellen, was vielleicht ein BMS vor Ort, also ein Batteriemanagementsystem vor Ort nicht sieht?
Also die Anbindung ans Internet und damit auch die Möglichkeit, dem Hersteller im Rahmen auch der natürlich der Datenschutzvereinbarung und so weiter Zugriff zu erlauben, hat natürlich vor allem auch den Vorteil, dass damit die Chance besteht, mit Updates, mit Weiterentwicklung den Speicher auch zukünftig im Sinne des Kunden versorgen zu können. Und es hilft zum anderen auch, sollte es doch mal ein Problem mit dem Speicher geben, dass es einen Fehler gibt oder halt ein Zustand, den der Kunde gerne erklärt haben möchte, warum sich der Speicher so verhält, wie er sich verhält, dass das natürlich deutlich einfacher wird für den Hersteller, dazu Support zu geben und aufgrund von den Daten, die er dann einsehen kann, entsprechend zu antworten. Aber die Kopplung an die Garantiebedingungen ist eigentlich eine andere Geschichte. Das macht man eigentlich nicht, weil die Garantiebedingungen für den Speicher unabhängig von der Anbindung an des Speichers ans Internet gegeben werden sollten. Wir machen es zumindest so, dass das nicht eine zwingende Voraussetzung für die Erhalt der Garantiebedingungen ist, dass man die Anbindung ans Internet zwingend machen muss.
Ist es nicht auch sinnvoll, sag ich mal, die Daten von den Batteriespeichern einzusammeln, um dann sozusagen in der Masse der Daten noch so eine Gesamtentwicklung der Batteriespeicherflotte, nennen wir es mal, ablesen zu können, um dann einzelne Batteriespeicher zu identifizieren, die sich vielleicht nicht konform verhalten?
Also die Auswertung von Metadaten, was es ja dann im Endeffekt ist, alle Speicher übereinander, die ganze Speicherkohorte, die man im Markt hat, übereinander zu legen, ist auf jeden Fall wichtig und hilft der Entwicklung auch, daraus Schlüsse zu ziehen, wie der reale Speicherbetrieb wirklich passiert, wie die Grenzbelastung in die eine wie in die andere, also beim Entladen oder beim Laden passieren, um daraus halt natürlich auch für die Weiterentwicklung Schlüsse zu ziehen, um Speicher noch effizienter zu machen. Für das Sicherheitsthema glaube ich, dass die Maßnahmen, die man dafür ergreifen kann, auch schon inzwischen bekannt sind und in dem mehrstufigen Konzept im Sicherheitsleitfaden und natürlich auch jetzt Normen und Standards, die daraus weiterentwickelt oder hervorgegangen sind, entwickelt wurden, bekannt sind und dafür dann maximal in dem Fall natürlich Erkenntnisse liefern, wenn man die Daten von so einem Speicher hat, der bei dem es einen Vorfall gab und man dann mit den Daten, die gegebenenfalls übers Internet erfasst wurden, natürlich der Ursachenforschung, dass man da natürlich mit der Ursachenforschung deutlich besser vorankommt, wenn man die Daten hat, was der Speicher bis zu dem Vorfall erlebt hat. Also insofern, ja, für die Analyse macht das sehr viel Sinn, das ist keine Frage.
Es lässt sich ja nicht völlig verhindern, dass bei tausenden Batteriezellen, die Sie jetzt auch in die Batteriespeicher einbauen, ab und zu mal eine Zelle vielleicht versagt oder ausgast oder sich thermisch ungünstig entwickelt. Wenn die Sicherheitseinrichtungen greifen, wie wir es jetzt besprochen haben, dann sollte das Ereignis ja nicht zu einem Brand oder zu einem thermischen Durchgehen führen. Aber bekommen Sie trotzdem gelegentlich solche Module zurück von Kunden, weil das Batteriemanagementsystem die außer Betrieb genommen hat und weil solche Fehler auftauchen? Oder haben Sie vielleicht auch schon Batteriemodule zurückbekommen, wo eine Zelle doch thermisch durchgegangen ist?
Natürlich bekommen wir auch Batteriemodule von unseren Kunden zurück oder Batteriesysteme. Wir sind ja da auch nicht komplett fehlerfrei als Hersteller. Aber tatsächlich, also wir analysieren alle diese Rückläufer. Das ist natürlich unsere Pflicht und wir wollen ja da auch noch besser werden, indem wir unsere Systeme entsprechend entwickeln. Man kann aber festhalten, dass die überwiegenden Fälle, und das ist nahezu an die 100%, sind deutlich andere Themen als die Batteriesicherheit als solches begreifen, sondern es sind eher Elektroniksachen, wo es dann tatsächlich einen Ausfall gab, dass in der Elektronik nicht funktioniert hat, dass eben in Relais und so weiter nicht funktioniert, was aber nicht direkt an der Zelle oder ähnlichem hängt. Und es gibt tatsächlich auch hier und da mal Rückläufer, wo das System ausgegangen ist und wo wir die Vermutung haben, dass es in Richtung Zelle geht. Und natürlich stressen wir diese Batteriemodule dann nochmal, um genau zu identifizieren, ob es da gegebenenfalls ein Chargenproblem auf der Zelle und so weiter gibt. Aber toi, 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 da kann man ja nur auf Holz klopfen. Da haben wir da eine ganze Menge richtig gemacht, um zu verhindern, dass es hier wirklich zu irgendwelchen Sicherheitsvorfällen kommt.
Und die Aussage gilt also auch nicht nur jetzt für den neuen Batterieflex, sondern auch für die älteren Systeme.
Korrekt. Also die oberste Maxime, die wir bei uns in der Speicherentwicklung immer gesagt haben, ist: Sicherheit ist nicht verhandelbar. Und deswegen glaube ich auch, wenn man unsere Systeme, sowohl die MyReserve als auch die aktuelle Battery Flex, wenn man die mal in den Händen gehalten hat, dann merkt man, dass die aus einem Aluguss hergestellt sind, dass die extrem schwer sind, also sehr, sehr wertig auch hergestellt sind. Und das haben wir nicht gemacht, nicht nur, dass das Gerät schick aussieht, sondern einfach aus diesem Sicherheitsgedanken heraus, dass wir eben alles tun, um mögliche Vorfälle zu verhindern.
Dann vielleicht jetzt zum Schluss noch einmal ganz konkret, also ja, nicht jeder Kunde kann sich ja mit dem Innenleben seines Batteriespeichers beschäftigen und mit der Frage, was für Zellen er da hat. Er muss sich auf seinen Installationsbetrieb verlassen und der ihn auch wiederum beraten muss. Also was sind die Sicherheitskriterien, auf die der Installateur achten muss, auf die der Kunde achten muss? Gibt es da Zertifikate, gibt es da Labels, die man abhaken kann, wenn man sicher auf Nummer sicher gehen will bei Batteriespeichern?
Also die Installateure sollten ihre Hersteller wirklich danach fragen, ob ihr System nach dem Sicherheitsleitfaden für Lithium-Heinspeicher konzipiert und zertifiziert ist oder eben nach der entsprechenden Norm hier in Deutschland. Das ist die DIN VDE 2510-50, in dem der Sicherheitsleitfaden ja im Wesentlichen aufgegangen ist, um daran festzumachen, dass die wesentlichen Kriterien, um einen sicheren Speicher zu bauen und zu betreiben, auch eingehalten sind. Das ist eigentlich eine Empfehlung, die jeder Installateur im Sinne seiner Endkunden natürlich treffen sollte.
Dann vielen lieben Dank dafür, dass Sie heute bei uns waren im Podcast. Ich fand es sehr interessant, mal einen Einblick ins Innere des Batteriespeichers zu erhalten, auch ohne ihn aufzumachen, was man ja wahrscheinlich sowieso nicht tun sollte. Das waren René Merdon, Leiter Produktmanagement für Batteriespeicher, und Peter Bachmann, Digitalisierung, Marketing und Produktmanagement bei SolarWatt.
Vielen Dank.
Vielen lieben Dank, Frau Lichner.
Dann möchte ich Sie noch kurz auf unser Magazin hinweisen. Dort geht es in der aktuellen Ausgabe um den europäischen und den deutschen Solarmarkt mit Artikeln zur Modulschwemme und zur Frage, welche Einflüsse den Modulpreis bestimmen. Und ein großer Schwerpunkt ist auch die Ladeinfrastruktur mit unserer großen Marktübersicht zu Ladelösungen. Und wir diskutieren die Zukunftsaussichten für Wasserstoffprojekte an erneuerbaren Energienanlagen. Sie erhalten wie immer 10% Rabatt in unserem Webshop mit dem Code PODCAST10. Weitere Informationen zu Photovoltaik-Themen finden Sie natürlich auf unserer Webseite unter www.pv-magazine.de. Am besten, Sie melden sich auch kostenfrei für unser Newsletter an oder bestellen sich ein Abonnement. Ich hoffe, dass Ihnen der Podcast heute wieder gefallen hat. Hinterlassen Sie uns gerne ein Like auf den Plattformen oder abonnieren Sie den Kanal. Falls Sie Fragen haben, schreiben Sie eine E-Mail an podcast@pv-magazine.com. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen eine schöne Weihnachtszeit und ich hoffe, dass Sie beim nächsten Mal im neuen Jahr wieder mit dabei sind. Tschüss.